So um drei mit Achim Harming.
Es ist gerade mal 14 Tage her, da sagte der hiesige Polizeidirektor Karl-Heinz Brüggemann in unserer Sendung, dass sich die Grafschafter im Vergleich zu Großstädtern ziemlich sicher fühlen könnten. Das mag man gar nicht so recht glauben, wenn man den aktuellen Krimi Die Teufelsfrucht von Johanna Brauer liest. Da erfährt man nämlich, dass ein Sadist entlang der Vechte sein Unwesen treibt. Ein grauenhafter Mord in Enschede, dramatische Szenen in Nordhorn, ein Schäferstündchen in Eschebrügge und eine Ermittlerin in Osnabrück. Und hier im Interview die Frau, die für all das verantwortlich gemacht werden muss. Hier ist ihr Steckbrief. Geboren am
3.6.1953.
Geboren in
Hilden.
Ihre Größe?
1,65.
Ihr Gewicht?
3 Kilo zu viel.
Der Familienstand?
Verheiratet.
Kinder?
3.
Beruf?
Ich bin Hauswirtschaftsleiterin, habe aber nie in diesem Beruf gearbeitet.
Hobbys?
Das Schreiben.
Und besondere Kennzeichen?
Ich bin sehr bewegungsvoll, ein Stubenhocker.
Dann sitzen Sie im Studio richtig. So um drei auf der Ems-Fechtewelle. Unser Gast heute, Johanna Brauer, Krimi-Autorin aus Nordhorn. Ihr neuer Roman heißt Die Teufelsfrucht. Erzählen Sie doch mal kurz, was den Leser erwartet.
Was erwartet den Leser? Ich hoffe, Spannung, Vergnügen und Kurzweil, gute Unterhaltung.
Wir müssen dazu sagen, es ist kein üblicher Krimi im klassischen Sinne, sondern zumindest für die Hörer in unserem Sendegebiet ein ganz besonderer. Warum?
Ich sehe das nicht so, dass es ein besonderer Krimi ist. Vielleicht für die Hörer im Sendegebiet, weil die Handlungsorte sich in der Grafschaft befinden und im Emsland.
Ganz genau. Und insofern spannend, wenn man die Orte kennt, an denen etwas stattfindet, weil man sich selber auch Gedanken machen kann. Ich wollte ganz gerne, bevor wir auf Ihren neuen Roman kommen, vielleicht auch auf das Buch zuvor, von Ihnen wissen, wie ist es eigentlich zum Roman gekommen oder allgemeiner gefragt, wie sind Sie eigentlich zum Schreiben gekommen?
Ich habe mir eigentlich einen Wunsch erfüllt, den ich schon hatte, als ich 16 war. Und als die Kinder erwachsen waren, genügend Zeit auch da war, konnte ich diesen Wunsch erfüllen. Ja.
Das heißt, Sie sind keine gelernte Schriftstellerin?
Nein.
Haben Sie auch gerade schon im kurzen Steckbrief gesagt, dass Sie eigentlich einen ganz anderen Beruf hatten? Sie haben gesagt, mit 16 wollten Sie schon schreiben. Warum? Was war da?
Also ich habe immer sehr gerne Aufsätze geschrieben, aber vor allen Dingen habe ich sehr gerne und sehr viel gelesen.
Was waren Ihre Favoriten unter den Büchern?
Ich habe alles gelesen, was mir unter die Finger kam. Ganz gleich.
Also nicht nur Krimis?
Nein, in dem Alter glaube ich gar nicht, nein.
War denn damals Deutsch schon Ihr Lieblingsfach?
Ja, also ich kann ja so sagen, das war mein Lieblingsfach, weil das Fach war, das mir am einfachsten fiel.
Und wenn Sie gerade gesagt haben, mit 16 wollte ich, war denn in Ihrem 16. Lebensjahr irgendwas Besonderes, was so den Wunsch ausgelöst hat, jetzt machst du das auch zu deinem Ding, das Schreiben?
Ich habe mit 16 meinen Schulabschluss gemacht, den Realschulabschluss. Aber das Schreiben, das ist in so weiter Ferne gewesen, das war wirklich ein Traum.
Also Sie haben nicht zu den Eltern gesagt, jetzt will ich Schriftstellerin sein?
Nein, ich habe das niemandem erzählt. Ich hätte Angst gehabt, dass man mich auslacht.
Und Ihre Eltern, hätten die sowas unterstützt?
Unterstützt? Wie verstehen Sie das?
Eltern würden ja normalerweise sagen, Kind lernt erstmal was Bodenständiges.
Ja, also das hätten meine Eltern sicher gesagt, ja.
Und Sie konnten dann zunächst mal nicht Ihren Wunsch erfüllen, weil Sie eine Familie gegründet haben?
Ja.
Sie haben zunächst mal eine andere Ausbildung gemacht?
Ja, ich bin Hauswirtschaftsleiterin geworden.
War das eine rationale Entscheidung oder
ja,
sind Sie auch
ja,
sowas wie Köche?
Doch. Nein, gar nicht. Eigentlich war das eine rationale Entscheidung.
Wenn ich Ihre Eltern damals hätte fragen können, was war Friedel für ein Kind? Das muss man jetzt mal eben erklären. Ich habe Sie gerade als Johanna Brauer vorgestellt und sage jetzt, was war Friedel für ein Kind? Haben Sie zwei Vornamen?
Ich heiße Friedel Johanna und aus Johanna wurde dann Johanna, weil der Verleger legte Wert darauf, dass man sofort erkennt, dass ich eben eine Frau bin, die schreibt.
Und Friedel könnte auch ein Junge sein.
Friedel ist eben eigentlich in der Grafschaft nur ein Mädchenname.
Ja. Ja, okay. Also nochmal, wenn ich Ihre Eltern gefragt hätte, was war Friedel für ein Mädchen, was hätten die mir denn damals gesagt?
Meine Eltern hätten sicher gesagt, Friedel ist sehr verträumt mit ihren Gedanken ständig irgendwo anders und Friedel ist etwas eigensinnig.
Wie hätte sich das deutlich gemacht? Haben Sie dafür eine kleine Geschichte?
Na, ich bin ziemlich stur gewesen, immer schon, wenn ich gemeint habe, dass das, was ich denke, richtig ist.
Mhm. Verträumt deutet ja schon darauf hin, dass Sie vielleicht irgendwelchen Geschichten oder Gedanken nachgehangen haben. Und viele Mädchen, möglicherweise auch Jungen, schreiben ja gerade in der Pubertät sowas wie Liebesgedichte oder ähnliche Dinge. Haben Sie sowas auch gemacht oder Tagebuch geführt?
Nein, ich habe nicht Tagebuch geführt und ich habe auch keine Liebesbriefe oder Liebesgedichte geschrieben. Aber ich habe während meiner Kindheit Geschichten gespielt. Und hatte das? Auch einen sehr engen, vertrauten Spielfreund, einen Jungen, der, habe ich jetzt erfahren, übrigens auch schreibt. Und mit dem habe ich Geschichten gespielt, sehr dramatische Geschichten, schon während der Grundschulzeit.
Und das, wie muss man sich das vorstellen? Sie haben sich eine Geschichte ausgedacht und haben die wir im Kinderzimmer gespielt?
Nein, hauptsächlich draußen. Also so. Früher hat man, zu der Zeit hat man nicht unbedingt im Kinderzimmer gespielt.
Das ist wahr, ja. Nicht? Das stimmt.
Ja, wir haben uns gemeinsam Geschichten ausgedacht, sehr dramatische Geschichten. Er war meistens Förster und ich seine Frau und irgendwie, es passierten ganz unheimliche Sachen und wir haben das uns ausgedacht und gespielt. Und ich habe immer schon gerne Geschichten erzählt.
Ihren Puppen?
Nein, meiner Schwester.
Und das waren dann Märchen?
Die hat sich, glaube ich, schrecklich gelangweilt. Ja. Die bat dann immer darum, ich möchte doch bitte leise sein, sie möchte jetzt schlafen.
Das hat sie aber nicht abgehalten, trotzdem Geschichten zu erzählen.
Nein, in einem bestimmten Alter ist es auch sehr schwierig, Geschichten nur zu denken. Mhm. Da muss man das formulieren. Während der Grundschulzeit musste ich meine Geschichten, die ich mir ausdachte, formulieren. Ich konnte die nicht denken. Ich kann das gar nicht erklären, aber Das war einfach so.
Heute können wir sagen, dass bei den Romanen, die Sie geschrieben haben, keine mehr Gefahr läuft, einzuschlafen. Aber da gehen wir daher nochmal drauf, auf den Punkt. Gab es denn damals schon bei Ihnen Lebensziele, die was mit Schriftstellerei zu tun hatten? So wie Sie es gerade formuliert hatten, war das ja eher eine fixe Idee. Oder haben Sie schon damals so konkret formuliert, dass Sie gesagt haben, Mensch, wenn ich mal die Kinder aus dem Hause habe, dann greife ich das mal wieder auf.
Ja, doch. Also diese Vorstellung habe ich schon gehabt. Mhm. Nur man weiß natürlich nicht, wenn man diese Vorstellung hat, erstmal, kannst du das überhaupt? Ist das alles nur eine Illusion? Oder schaffst du das wirklich, 50 Seiten zu schreiben? Mhm. Und das muss man versuchen. Und um das zu versuchen, braucht man Zeit. Und die hatte ich. Und dann habe ich auch recht schnell festgestellt, dass es mir zumindest gelingt, 50 oder 80 Seiten zu füllen.
Was ja auch gar nicht so einfach ist.
Ich habe das nicht als schwierig empfunden. Das hat natürlich noch nichts mit der Qualität zu tun. Mhm. Dann braucht man Menschen, die das kritisch beurteilen.
Wir kommen mal zu Ihrem ersten Buch. Das ist nicht die Teufelsfrucht, sondern ein ganz anderes Buch.
Ja.
Sagen Sie unseren Lesern mal, worum es sich dabei handelt.
Der Roman heißt Wenn die Sonne weggegangen. Der Titel ist nach einem Gedicht von Clemens Brentano. Behandelt die Liebesgeschichte einer jungen Frau, die auf die Lebensgeschichte ihrer Großmutter stößt, durch besondere Umstände, ist zeitversetzt erzählt, handelt in der Gegenwart und im Dritten Reich.
Wie kamen Sie auf die Thematik?
Ich habe mich immer schon für Geschichte interessiert. Und das ist natürlich der Nationalsozialismus ist ein sehr interessantes Thema.
Gibt es in Ihrer Familie, bei Ihren Eltern, Großeltern Berührungspunkte zum Nationalsozialismus, die irgendwie mit diesem Thema zu tun haben?
Nein, keine direkten. Es ist nur so, ich bin 1951 geboren, sagte ich eben schon. Und wir gehören ja einer Generation an, die sich sehr kritisch damit auseinandergesetzt hat. Auch dann natürlich mit den Eltern, Großeltern. Und ich bin in einem Elternhaus groß geworden, wo wir das immer offen ausdiskutiert haben.
Mhm. Gibt es sowas wie eine didaktische Absicht, als Sie sich hingesetzt haben und das Buch geschrieben haben? Wollten Sie was Bestimmtes erreichen oder wollten Sie einfach nur schreiben?
Also anfangs wollte ich nur schreiben. Und ich habe mir dann überlegt, wie man dieses Thema, das ist ja doch ein sehr schwieriges Thema, so überbringen kann, dass dass es einfach nicht nur theoretisch ist. Und deswegen auch diese Liebesgeschichten, die miteinander verwoben sind.
Woher nehmen Sie die Ideen? Sich hinzusetzen und zu sagen, ich möchte schreiben, ist ja das eine. Aber die Ideen zu haben, gerade wenn, wie Sie das gerade erzählt haben, die Handlungsstränge auf verschiedenen zeitlichen Ebenen laufen, das ist ja gar nicht so einfach.
Ich kann nicht sagen, woher die Ideen kommen. Die sind irgendwie in mir drin und dann sind die da und kommen irgendwie raus. Ich kann das nicht erklären.
Ist die Handlung schon da, bevor Sie beginnen, oder entwickelt die sich während des Schreibens?
Die Handlung, nein, ich habe eine ganz klare Handlung. Mhm. Mit der Handlung natürlich auch die Personen, denn ohne Personen funktioniert keine Handlung. Und dann lege ich die Personen fest und dann schreibe ich.
Heißt also ein sehr strukturiertes Vorgehen.
Ja, ich arbeite sehr systematisch. Das liegt vielleicht an meinem erlernten Beruf. Als Hauswirtschaftsleiterin arbeitet man auch nicht einfach drauf los, sondern arbeitet nach festen Strukturen.
Mhm. Die durch die Rezepte vorgegeben werden oder die durch die Arbeitsabläufe vorgegeben werden?
Ja, als Hauswirtschaftsleiterin, also in meiner Ausbildung habe ich ja nicht nur Haushaltsführung erlernt, sondern auch Arbeitsabläufe zu planen, mit Personal umzugehen, Planung.
Haben Sie schon mal erlebt, wenn Sie jetzt in der Geschichte drin sind, Sie denken ja immer schon ein paar Seiten weiter sozusagen, als Sie geschrieben haben, dass sie auch irgendwo durcheinander kommen und gar nicht wissen, habe ich diese Person schon eingeführt oder ist dieser Nebenstrang eine Handlung, ist der schon angefangen? Ich stelle mir das sehr schwierig vor, selber als Schreibender den Überblick zu behalten zwischen dem, was man schon geschrieben hat und dem, was vielleicht noch im Kopf gerade ist.
Nein, ich habe die Personen, die sind dann bei mir. Das verwechsel ich nicht und die tanzen auch nicht aus der Reihe. Mhm. Dazu sind die mir dann schon viel zu vertraut.
Kommt es denn vor, dass sich die Handlung während des Schreibens noch verändert?
Ganz selten und wenn, dann nur im Detail.
Was ist für Sie das Schwierigste beim Schreiben?
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich könnte nicht sagen, was schwierig ist. Es macht mir sehr viel Freude, das ist eine Leidenschaft. Ich finde kein Ende und ich sehe für mich keine Schwierigkeiten.
Wenn Sie kein Ende finden, was sagt Ihr Mann oder Ihre Familie, wenn die Frau im Zimmer sitzt und schreibt?
Ich habe das Glück, dass ich mit einem sehr geduldigen Mann verheiratet bin, der sehr viel Verständnis auch hat.
Wann sind denn Ihre Zeiten eigentlich? Sind Sie jemand, der morgens schreibt, der abends schreibt? Haben Sie nachts die besten Ideen?
Ich kann das immer machen.
Das ist nicht schlecht. Ich wünschte, das könnte ich von mir auch sagen, dass ich immer gern arbeite.
Ich empfinde das nicht als Arbeit. Das
okay,
ist keine Arbeit.
Das ist natürlich ein Unterschied, ja. Sie sind ja Autodidaktin, das heißt, Sie haben nicht studiert, was man sich ja auch vorstellen könnte. Haben Sie sich denn mit Literaturtheorie oder mit Literaturgeschichte irgendwie befasst oder sind Sie so ein Mensch, der so ganz unbekümmert drauf losschreibt?
Ich habe mich damit nicht befasst. Ich schreibe.
Also rein intuitiv.
Ja.
Strukturiert, aber intuitiv.
Ja.
Wer liest denn bei Ihnen Korrektur? Ich stelle mir vor, Sie haben jetzt sozusagen den ersten Entwurf geschrieben und jetzt kommt der Moment, beim Schreiben merkt man es ja wahrscheinlich nicht unbedingt, wo man denkt, Mensch, hast du das sauber? Hast du da vielleicht Dutzende Wiederholungen drin? Haben Sie dann Lust, das Ganze selber nochmal zu lesen oder ist das ein Ding, was jemand anders tun muss?
Also ich lese ständig Korrektur, auch laut. Und sobald das Rohmanuskript fertig ist, habe ich Testleser. Mein Mann, unsere Kinder, eine Schwester von mir liest und die sagen mir dann schon ihre Meinung.
Wer sind denn die kritischsten Testleser?
Ich glaube, die sind alle gleich kritisch.
Alle gleich kritisch?
Ja.
Aber akzeptieren alle und fördern auch alle, dass die Mama schreibt?
Ja.
Oder die Frau oder die Schwester?
Und dann wäge ich ab. Nicht? Wenn jetzt sechs Personen gelesen haben, zwei äußern zu einer bestimmten Stelle, meistens ist es das ja, also das ist nicht glaubwürdig und vier sagen, ja, finde ich doch ganz glaubwürdig, dann werde ich das nicht verändern. Mhm. Wenn aber von den sechs Leuten fünf sagen Katastrophe, dann sehe ich das meistens auch ein und es stimmt immer.
So um drei, heute mit Johanna Brauer, Krimi-Autorin aus Nordhorn. Frau Brauer, Tagebuch schreiben oder kleine Geschichten schreiben, wie ich das vorhin mal erzählt habe, wie das vielleicht viele andere tun, das ist ja das eine Ding. Sich vorzunehmen, mal einen Roman zu schreiben, ist vielleicht auch noch das eine Ding, aber das dann auch umzusetzen, das ist dann schon schwieriger, gerade wenn man erwachsen ist. Und Sie hatten vorhin selber mal gesagt, als Kind oder als Jugendliche hatten Sie auch so ein bisschen die Angst, na, werde ich da nicht verlacht? Wird das überhaupt akzeptiert, was ich da mache? Wie haben Sie denn den Weg in die Öffentlichkeit geschafft? Denn eigentlich, bevor man nicht mal was publiziert hat, muss doch die Angst noch da sein.
Ich habe ja, als ich anfing zu schreiben, nicht für die Öffentlichkeit geschrieben. Eigentlich für mich und dann natürlich auch für meine Familie. Und die haben mir dann gesagt, das musst du einschicken. Uns gefällt das, sowas, das musst du einschicken. Da bin ich aber noch nicht mutig genug gewesen. Ich habe mir dann eine kritische Meinung eingeholt, also sowas wie ein Gutachten anfertigen lassen. Und da wurde da die Meinung meiner Familie bestätigt. Naja, und dann ging das Manuskript auf die Reise, aber obwohl auch nicht sofort. Ich habe mich dann informiert, wie bereitet man ein Manuskript auf? Was wünscht ein Verlag? Das ist immer unterschiedlich. Einige Verlage möchten ein ganzes Manuskript eingeschickt bekommen, andere nur 15 Seiten. Ich habe mich erkundigt, wie schreibt man ein Exposé?
Und wie erkundigt man sich da? An wen wendet man sich? Das ist ja so eine Frage, die viele sich stellen.
Ich hatte ja eben schon gesagt, dass ein Gutachten angefertigt wurde. Und die Dame, die das angefertigt hat, die hat mir auch einige Tipps gegeben, wie ich am besten vorgehe und wie ich mich auch informiere.
Wie lange hat sowas gedauert, von der Idee zu veröffentlichen bis dann zur Zusage eines Verlages?
Nach einem halben Jahr hatte ich eine positive Antwort.
Ah, ja.
Aber das war natürlich nicht die erste Antwort, die ich bekam. Ich hatte auch negative Antworten.
Das heißt, frustrationstolerant muss man schon sein.
Man braucht sehr viel Geduld.
Ja.
Nicht?
Ja.
Und man darf sich auch nicht entmutigen lassen. Es ist, wenn die Sonne weggegangen war, schon im Verkauf, da bekam ich noch eine Absage, aber auch zwei Anfragen.
Hatten Sie an irgendeinem Punkt auf diesem Weg, sich veröffentlichen zu lassen, auch Zweifel? Die alten Zweifel, ist das überhaupt gut genug? Oder sind die durch den Einsatz eines Experten dann völlig beseitigt?
Nein, die Zweifel sind immer da. Aber mit diesem Schritt in die Öffentlichkeit zu gehen, sich einen Verlag zu suchen, weiß man ja auch, dass man sich der Kritik aussetzt.
Ja.
Und damit muss man wissen, dass das wahrscheinlich kommt. Und davor darf man keine Angst haben und die habe ich auch nicht.
Bernd Durstewitz hat in den Grafschafter Nachrichten nach dem Erscheinen Ihres ersten Buches ja mal geurteilt, ein lesenswerter, guter Anfängerwurf. Hat Sie das stolz gemacht?
Hat mich das stolz gemacht? Nein, das hat mich eigentlich nicht stolz gemacht.
Warum nicht? Freut man sich nicht, wenn man Lob bekommt?
Ich freue mich eigentlich, wenn ich eine Resonanz auch von den Lesern bekomme.
Also ist Ihnen eigentlich der Leser wichtiger als der Kritiker, soll ich das so verstehen?
Ich möchte jetzt Herrn Durstewitz nicht auf die Füße treten, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ist das wohl so, ja.
Wir hatten schon einige andere Autoren, die das ähnlich gesagt haben, die auch gesagt haben, wir schreiben eigentlich für unsere Leser, deswegen ist uns die Reaktion der Leser viel wichtiger
als die Kritiker. Es ist einfach ein sehr schönes Gefühl, wenn man weiß, dass du hast jetzt ein Jahr an diesem Buch gearbeitet. Aber jetzt kommt jemand und sagt, ich habe mich 2 Tage sehr gut unterhalten.
Ja.
Das macht stolz. Das macht stolz. Ja.
Ich bleib trotzdem nochmal bei dem Kritiker, weil ich auch gelesen habe, dass er an Kritik nicht gespart hat. Jetzt geht's nicht um die Person Durstewitz, sondern um den Kritiker. Und hat zum Beispiel geschrieben, sprachliche Klischees fallen auf oder die Personenkonstellation ist nicht stimmig. Wie gehen Sie mit solchen negativen Rückkopplungen? Sei es vom Kritiker, sei es von Bekannten und vom Leser selber. Wie gehen Sie damit um?
Wahrscheinlich genauso wie mit diesen positiven Sätzen. Ich nehme das nicht so ganz ernst.
Und wenn es jetzt von Freunden kommt, die es gelesen haben, die gesagt haben, naja, ist ja ganz gut, aber...
Vielleicht habe ich so nette Freunde. Ich habe bisher nur positive Rückmeldungen bekommen.
Okay. Ja, erzählen Sie mal, wie sind denn die Reaktionen? Kommt da was Schriftliches oder sind da alte Freundinnen oder Schulkameradinnen, die Sie anrufen und sagen, Mensch, ich habe da was gelesen, finde ich toll? Oder wie kommt so eine Rückmeldung?
Ja, ich habe ja eben schon gesagt, ich bin Stubenhocker. Also ich höre ja nicht so sehr viel dann. Aber meine Familie natürlich.
Ja.
Ne, mein Mann, unsere Kinder. Und das ist dann vielleicht auch direkter und ehrlicher, wenn es so direkt kommt zu mir.
Wissen Sie, was es für Leute sind, die Ihre Bücher lesen? Oder ich kann auch anders fragen, gibt es bestimmte Leute, für die Sie schreiben, eine Lesergruppe, die Sie im Kopf haben?
Nein.
Also ganz allgemein?
Ja.
Wenn man jetzt den Weg gefunden hat zu einem Verlag. Der Verlag druckt das Buch. Und man hat plötzlich das erste Mal ein druckfrisches Exemplar in der Hand, wo der eigene Name draufsteht. Was ist das für ein Gefühl?
Ja, wenn man das mit 16 Jahren sich schon erträumt hat, ist das überwältigend. Das kann ich nicht beschreiben. Das ist ein ganz tolles Gefühl.
Verschenken Sie Ihre Bücher auch?
Ja, im Freundeskreis und auch im Familienkreis. Mhm. Aber eigentlich sollten meine Bücher gekauft werden.
Ja, das war jetzt auch nicht so gemeint, als wollten wir hier beschenkt werden. Aber bleiben wir ruhig mal bei dem Thema. Kann man mit dem Romaneschreiben auch reich werden?
Ich denke nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich damit reich werde.
Aber das unternehmerische Risiko hat der Verlag getragen. Das mussten Sie nicht vorstrecken
in
irgendeiner Form.
Nein, das musste ich nicht.
Okay, dann wird man wenigstens auch nicht arm dabei.
Nein.
Und bereichernd, denke ich, ist das Schreiben eh.
Ja, man beschäftigt sich auf sehr angenehme Art und Weise.
So um drei, heute mit Johanna Brauer, Krimi-Autorin aus Nordhorn.
So um drei, Blitzlicht.
Zu welcher Tageszeit sind Sie in Bestform?
Am Vormittag.
Welche Rolle haben Sie in der Schule gespielt?
Ich bin sehr verspielt gewesen. Unverträumt, sagte ich ja schon.
Worunter haben Sie in Ihrem Job am meisten gelitten?
Ich habe nach meinem Examen als Hauswirtschaftsleiterin unterrichtet, einige Jahre. Und da habe ich nicht gelitten. Die Arbeit hat mir sehr viel Freude gemacht. Anschließend habe ich bei meinem Mann gearbeitet im Büro. Da habe ich auch nicht gelitten.
Nach welcher Landschaft sehen Sie sich am meisten?
Ich fühle mich hier ganz wohl, in der Grafschaft.
Welchen Ihrer Sinne gebrauchen Sie am häufigsten?
Meine Augen. Nein, meine Ohren.
Was wollen Sie noch lernen?
Ich kann das nicht sagen. Das ist, das kann ich nicht in Worte fassen. Es ist sehr, sehr viel.
Worin sind Sie gar nicht gut?
Ich bin sehr, sehr unsportlich.
Und was bedeutet der Sonntag für Sie?
Der Sonntag ist für mich ein Tag wie jeder andere auch.
So um drei heute mit Johanna Brauer, Krimi-Autorin aus Nordhorn. Frau Brauer, Sie haben gerade erzählt, dass Sie sich eigentlich in der Grafschaft sehr wohlfühlen. Und die Grafschaft ist ja auch Ort der Handlung Ihres letzten Krimis, nämlich der Teufelsfrucht. Wir hatten vorhin schon mal gesagt, Sie hatten vorher ja einen Roman über das Dritte Reich geschrieben, beziehungsweise es war im Dritten Reich, zur Zeit des Dritten Reiches angesiedelt. Wieso auf mal dieser Wechsel hin zu einem zeitgenössischen regionalen Krimi?
In dem Roman »Wenn die Sonne weggegangen« gibt es schon kriminalistische Handlungsstränge. Und ich habe mir beim Schreiben schon überlegt, du könntest versuchen, einen Krimi zu schreiben. Ja, und das habe ich dann auch entschieden.
Das war die eine Entscheidung. Die zweite Entscheidung war die, den Krimi spielen zu lassen im Osnabrücker Land, im Emsland, in der Grafschaft und zu teilen in den Niederlanden. Wie kam es denn dazu?
Die Umgebung ist mir natürlich vertraut und die Recherche ist einfach.
Sind es dann die Orte, die Sie inspirieren?
Nein, ich habe die Handlung und die Person und dann suche ich mir die passenden Orte.
Es gibt ja in Osnabrück in der Tat ein Staatsanwalt mit Vornamen Alexander. Und in Ihrem Roman gibt es auch einen Staatsanwalt mit dem Vornamen Alexander, nämlich den Liebhaber oder Begleiter Ihrer Hauptperson. Ist das Zufall?
Das ist Zufall.
Gab schon mal Rückkopplungen von Leuten? Es gibt ja auch einen Juwelierladen in der Alten Marthe, die jetzt gesagt haben, hey, wie können Sie das machen, mich da reinzubringen? Ich fühle mich da in die falsche Ecke gerückt. Gibt's sowas?
Ich habe eine Rückkopplung gehabt. Man hat mir erzählt, es gäbe eine Heide von der Heide.
Tatsächlich?
Ja, die hat sich aber nicht beschwert bisher. Vielleicht kommt das noch.
Ich weiß es nicht. Nee, die ist ja positiv beschrieben. Also die dürfte die letzte sein. Aber die gibt's nicht hier, oder?
Nein, nicht hier. Irgendwie im Oldenburger Land.
Der sollten Sie dann eigentlich mal Ihren Krimi schicken. Das wäre doch mal spannend zu sehen, wie
die reagiert. Ich könnte mir vorstellen, sie hat ihn schon gelesen.
Sind Sie eigentlich durch Lokalkrimis auch inspiriert worden, beispielsweise durch Fernsehsendungen wie die Münsterkrimis im Tatort oder Wilmsberg oder Ähnliches?
Inspiriert worden jetzt für die Teufelsfrucht oder diese Idee?
Für die Teufelsfrucht, also, beziehungsweise die Idee eigentlich, ja.
Wenn das so gewesen ist, ist mir das nicht bewusst geworden, als ich die Entscheidung getroffen habe. Mhm. Die Teufelsfrucht ist ja auch der erste Band einer Serie, einer Reihe. Und ich habe auch, als ich für die Teufelsfrucht recherchiert habe oder mir diesen Personenkreis überlegt habe, natürlich auch schon vorausgedacht. Aber Wilsberg ist dafür nicht unbedingt ausschlaggebend gewesen.
Wie viele Stunden täglich sitzen Sie denn so an der Schreibmaschine? Sie haben gerade gesagt, Ihre Familie ist sehr tolerant. Wie muss ich mir das eigentlich vorstellen?
Naja, wenn ich mich so richtig eingeschrieben habe, dann muss man mich schon mit Gewalt dann so oder etwas schimpfen.
Das heißt, es besteht die Gefahr, dass Sie Nächte durcharbeiten?
Ja, das ist richtig.
Sie haben in dem Roman ja auch kleinere Orte erwähnt, die sicherlich in einem Roman noch nie vorgekommen sind, wie beispielsweise Backum im Emsland oder Eschebrügge in der Niedergrafschaft. Ist Ihnen da von den entsprechenden Bürgermeistern schon die Ehrenbürgerschaft dafür angetragen worden, dass diese kleinen Orte jetzt auch mal literarisch hervortreten?
Nein, leider noch nicht. Ich würde die gerne annehmen, aber das ist bisher noch nicht gewesen.
Hoffen wir mal, dass die Bürgermeister das hören oder zumindest Leute, die in diesen Orten wohnen. Gibt es eigentlich, das wäre eine positive Rückkopplung, nicht, wenn man sowas kriegen würde,
ja, jetzt frage ich schön.
Mal umgekehrt, ja. Gibt es eigentlich Leute, die auf ihren Erfolg neidisch sind? Haben Sie mal gemerkt, dass Nachbarn oder Bekannte sich abgewendet haben nach dem Motto, können wir gar nicht gut haben, dass die jetzt sowas macht?
Ich hoffe nicht, dass das so ist.
Wie schreibt man einen Krimi, wollte ich noch wissen. Schreibt man den, Sie haben ja gesagt, Sie strukturieren das vorher schon durch. Schreibt man den von seinem Ende her? Weiß man schon, was am Ende passiert?
Ich habe das Ende ist klar. Wenn ich also den ersten Satz schreibe, kenne ich nicht genau den letzten Satz, aber ich ahne ihn schon.
Ja, nun muss man ja von der Polizeiarbeit beispielsweise auch ein bisschen was verstehen, wenn man da nichts ganz Falsches schreiben will. Und in Ihrem Vorwort bedanken Sie sich unter anderem bei einem Polizisten, Eugen Swoboda. Sind das so Kontakte, die Sie in der Tat nutzen, auch mal die Frage zu stellen, hör mal, wie macht ihr das eigentlich, wenn das und das passiert?
Ja, ich habe sehr nette Menschen in meinem Umfeld, die mir dann auch Fragen beantworten, die ich auch nicht recherchieren kann. Mhm. Ein Arzt zum Beispiel, ein Juristen. Und dann auch den Polizeibeamten Eugen Swoboda.
Und die freuen sich, wenn sie mal helfen können?
Der ist ja zuvorkommend gewesen. Also eigentlich ja. Die freuen sich und beantworten dann auch gerne meine Fragen, die wahrscheinlich häufig mal etwas dümmlich sind. Naja, wenn man sich in dem Gebiet nicht auskennt. Ne?
In der Tat. Also ich gehe zum Beispiel davon aus, dass Sie sich im Sadismus nicht auskennen, aber der Protagonist in Ihrer Handlung, also der Mörder, wenn man so will, ist ja nun Sadist. Recherchieren Sie da auch? Wie kommt Sadismus zustande? Wie fühlt sich der Sadist eigentlich? Was hat er eigentlich für Motive, um das zu tun, was er tut? Und wie macht man so eine Recherche?
Ja, also ich lese dann Fachliteratur dazu. Sobald das Thema festgelegt ist, lese ich Fachliteratur. Und dann entwickelt sich auch die Person. Naja, man liest eine ganze Menge und kann häufig nur zwei oder drei Sätze treffen dazu. Und die könnte man dann aufgreifen. Man braucht dann schon Fantasie und auch der Sadist in diesem Buch hat natürlich ein Vorleben, eine Familie, Eltern. Ja. Dazu ist dann eben diese Fantasie nötig. Was bringt einen Menschen dazu? Was könnte geschehen sein, dass der so handelt?
Ist diese Recherche, die etwas abseits von dem Roman ist, zwar mit dem Roman zu tun hat, eine Voraussetzung ist, aber doch etwas abseits liegt. Ist die für Sie genauso ein spannender Teil wie das Schreiben selber?
Ja.
Trotz Unterstützung Dritter für so einen Roman ist ein Roman ja auch immer Produkt einer Fantasie und einer Schreibbegabung. Wenn jetzt ein junger Mensch auf Sie zukommen würde, Sie haben ja auch mal in Schulen gearbeitet und würde sagen, Mensch, ich möchte eigentlich das Gleiche machen, wie Sie das tun. Würden Sie den ermutigen oder würden Sie ihm eher Schwierigkeiten aufzeigen, die ihm in den Weg gestellt werden könnten?
Ich würde jeden ermutigen, das zu schreiben. Man kann auch schreiben, ohne dass das veröffentlicht wird. Das ist, wenn man beginnt mit dem Schreiben, ist das zweitrangig.
Gibt es auch mal oder gab es auch mal eine schwerere Zeit, wo Sie gedacht haben, jetzt fällt mir in der Tat überhaupt nichts ein?
Das passiert schon, aber da muss man einfach diszipliniert sein, sich an den Schreibtisch setzen und warten und nach einer halben Stunde kommt dann schon was.
Frau Brauer, Sie haben jetzt eine ganze Menge über Ihre Bücher erzählt, über das Schreiben erzählt. Es gibt aber auch noch eine Frau Brauer außerhalb der Johanna Brauer, die Friedel Brauer spreche ich jetzt mal an, die Privatperson, die Mutter ist. Ich gehe mal davon aus, Ihre Kinder haben mit Schriftstellerei nichts zu tun.
Nein.
Was machen die?
Unsere älteste Tochter ist Studienrätin, Katharina. Miriam ist auch Lehrerin. Und unser jüngster Sohn studiert in Hannover Maschinenbau.
Und die sind stolz auf ihre Mutter?
Vielleicht waren sie es vorher auch schon.
Davon gehen wir aus, aber jetzt natürlich noch stolzer, nicht? Wenn man eine prominente Mutter hat, die
begleiten
die
publiziert
das wird.
Mit Interesse natürlich.
Ja, klar. Ja. Was fasziniert Sie immer noch am Schreiben? Der Roman ist ja so geschrieben, dass man sich durchaus eine Fortsetzung vorstellen könnte mit der Heide von der Heide. Und ich glaube, Sie haben auch sowas geplant.
Ja, es ist als Serie geplant.
Das heißt, die Leser...
Also wer das mit Interesse gelesen hat, darf sich dann aufs Nächste freuen.
Mhm. Da sind Sie mitten in der Arbeit jetzt?
Ja, ich habe das Rohmanuskript jetzt zu Ende geschrieben. Jetzt beginnt die Feinarbeit. Und dann hoffe ich, dass es im Sommer auf dem Markt sein wird.
Und der neue Fall wird auch wieder hier in der Region spielen?
Ja, selbstverständlich.
Das ist schön.
Diesmal habe ich mir Orte wie Hesepe ausgesucht.
Können Sie noch einen nennen?
Nährlage. Und dann im Emsland Lingendahme.
Dann hoffe ich, dass die Dahmer und die Heseper jetzt ganz besonders spitze Ohren machen und sich den Termin merken. Ist schon da einer bekannt, wann etwa der nächste Mal Roman herauskommt?
Also wir haben überlegt im August.
So früh?
Ja.
Dann müssen wir wirklich ein schneller Schreiber sein.
Ein Jahr benötige ich.
Ein Jahr. Mhm. Aha. Kann man sich eigentlich auch vorstellen oder können Sie sich vorstellen, ich bin jetzt doch auch mal wieder in dem Bereich Schreiben, ich komme auf den privaten Bereich aber gleich nochmal zurück. Können Sie sich vorstellen, auch wieder mal das Sujet zu wechseln, also sowas zu schreiben wie ein Fantasy-Roman, Science-Fiction, Liebesroman oder was immer es da gibt? Oder sagen Sie, nee, jetzt ist das Krimi-Schreiben, meinen die?
Also Fantasy kann ich mir nicht vorstellen. Liebesroman so kann ich mir auch nicht vorstellen. Was ich mir vorstellen könnte, und das habe ich auch schon richtig angedacht, ist vielleicht eine Familiensaga. Auch vielleicht in 3 oder 4 Jahren.
Da gibt es erst recht keine, die bei uns in der Region spielt. Also das ist sicherlich auch was Spannendes. Frage, bei dem vielen Schreiben und bei den vielen Projekten, die Sie noch vorhaben, bleibt da noch Zeit für andere Dinge?
Nein, eigentlich nicht.
Gibt es noch andere Hobbys, die Sie jetzt vernachlässigen, die Sie früher hatten, in der Zeit, wo Sie in Ihrem eigentlichen Beruf gearbeitet haben oder wo Sie Hausfrau und Mutter waren?
Ich habe immer sehr viel gelesen. Das fällt jetzt ganz raus. Nein, ich vermisse auch nichts.
Mhm. Das kann ich mir auch gut vorstellen, denn wenn man noch ganz viele andere Dinge machen würde, dann wäre man, glaube ich, auch zerstreut. Ne? Ich glaube, so ein Geheimnis ist auch, dass man sich auf ein Ding konzentriert.
Ja.
Welche Rolle spielt dann die Familie noch im Leben? Die Kinder sind raus aus dem Haus?
Ja, meine Familie spielt die wichtigste Rolle in meinem Leben, ohne Frage.
Und dafür gibt es dann auch noch Zeit?
Ja, Wolf, doch.
Wenn der Erfolg mal ausbleiben würde, Sie haben ja gesagt, so ganz viele andere Dinge außer Schreiben tun Sie im Moment nicht, würden Sie auch bei ausbleibendem Erfolg trotzdem noch dabei bleiben?
Ja, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, dass ich nicht schreibe. Ich werde auch sehr unruhig, wenn ich einige Tage nicht geschrieben habe oder mich zumindest nicht mit der Sache beschäftigt habe, Korrektur gelesen habe oder in ein Fachbuch reingeguckt habe. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen.
Wir gehen jetzt mal 20 Jahre weiter und tun so, als seien wir alle 20 Jahre älter. Und wir sitzen wieder hier im Studio und ich stelle Ihnen die Frage, Frau Brauer, war Ihr Leben erfolgreich? Was müsste geschehen, damit Sie sagen, das war ein erfolgreiches Leben? Gibt es solche Dinge?
Ich habe das Gefühl, dass mein Leben erfolgreich gewesen ist. Wir haben 3 gesunde, wohlgeratene Kinder. Ich bin seit vielen Jahren glücklich verheiratet mit einem Mann. Wir haben 3 Enkelkinder. Das ist eigentlich sehr, sehr viel Glück und auch schon Erfolg.
Insofern wäre es also eigentlich, wenn ich die Antwort richtig verstanden habe, völlig unerheblich, ob es weiter Erfolg gibt. Allein die Tatsache, dass Sie schreiben können und eine Familie haben, würde für Sie auch den Erfolg Ihres Lebens ausmachen.
Ja.
Wenn Sie jetzt nicht schreiben könnten, gäbe es einen Bereich, von dem Sie sich vorstellen könnten, da oder dort würde ich mich auch engagieren können?
Ja, ich hatte damals, als die Kinder dann erwachsen waren, eine zweite Alternative so ins Auge gefasst. Wenn es mir nicht gelungen wäre, 50, 80 oder 100 Seiten nachzuschreiben, dann hätte ich gerne ein Geschäft eröffnet.
Und was wäre das für ein Geschäft?
Ich hätte gerne Lederwaren verkauft.
Wie kommt das?
Ja. Ich weiß nicht, war einfach eine Idee, eine Aha. Vorstellung. Ich bin aber froh, dass es mit dem Schreiben bisher geklappt hat. Das ist, war ja auch der erste Wunsch.
Das bleibt die erste Wahl auch. Wir haben jetzt die Hörer aus den kleineren Orten, die wir gerade genannt haben, schon neugierig gemacht. Natürlich die anderen Hörer auch hier aus dem Ems-Fechteland. Ich will abschließen mit einer Frage, die mich auch erinnert an das Interview, was ich mit einer anderen Schriftstellerin schon gemacht habe. Das war die Verfasserin des Romans Glenkill, dieser Schafskrimi. Mhm. Und dieser Schafskrimi ist auch als Hörspiel erschienen. Mhm. Könnten Sie sich auch vorstellen, dass einer Ihrer Romane als Hörspiel erscheint?
Ich habe, wenn die Sonne weggegangen, gelesen, als MP3 wird das erscheinen.
Ja, ach so.
Im Frühling, ja.
Der gesamte Roman.
Ja.
Also nicht nur so ein Reinhören.
Aber das ist ja nicht ein Hörspiel, ich habe es ganz simpel gelesen.
Könnten Sie sich vorstellen, ein richtiges Hörspiel zu schreiben, vielleicht für die Hörer der Ems-Fechtewelle?
Ja, kann ich mir vorstellen.
Dann komme ich darauf vielleicht nochmal zurück.
Ja.
Für heute lassen wir es dabei sein, bewenden haben. Ich habe mich gefreut, dass Sie hier waren. Dankeschön und viel Erfolg weiterhin beim Bücherschreiben.
Danke, ich bedanke mich auch.
So um drei mit Achim Harming.